Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Du hast es gerade im Vorgespräch gesagt und ich will eigentlich nicht damit anfangen, über das Wetter zu reden. Aber es macht mich fertig. Wo ist der Frühling?
Ja, also ich muss ja sagen, ich kann mich gar nicht so arg beschweren. Im Gegensatz zu dir habe ich jetzt nicht so viel Schnee vor der Haustür. Also es ist schon eine andere Situation. Aber ja, ich frage es mich auch. Wo ist der Frühling? Ich meine, wir hatten jetzt offizielle, Uhrenumstellung. Also eigentlich könnte man davon ausgehen, jetzt ist es offiziell gutes Wetter. Aber ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ein bisschen noch. Aber ja. Es ist zäh.
Ja, alles ist durch eigentlich. Frühlingsanfang, Sommerzeit und trotzdem voll der Wintereinbruch. Also ich habe hier echt richtig, richtig, richtig viel Schnee. Und Ich meine, es war vorher schon, also ich war vor dem Wintereinbruch jetzt ja hier zu Hause laufen. Und ich habe ja, weißt du noch, als ich vor ein paar Wochen gesagt habe, ich freue mich, dass so schönes Wetter in Innsbruck ist, weil dann, wenn ich wiederkomme, sind die Trails bestimmt schneefrei. Mhm. Und also hier auf der Nordseite, wo ich wohne, vom Patscherkofel, vom Glungetzer, ab 1400 Meter ist da noch so viel Schnee gewesen und Eis, also schon vor dem Wintereinbruch. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das alles weggeht. Und auf der Nordkette konnte man schon ganz gut laufen, da war ich letzte Woche dreimal laufen. Aber da war so ab 1800 auch noch echt viel Schnee. Also ja, ich meine, das passt eh ganz gut fürs Training, so ähnlich war es jetzt auch in Südtirol. Aber jetzt, dass es gerade wieder so viel schneit und auch so tief runterschneit, das ist schon, auch wenn man halt so an Innsbruck-Elbein denkt und so, ziemlich, ja, nervig einfach.
Ja, es ist, also ich meine, weißt du, ich denke mir dann irgendwie immer, oder beziehungsweise ich versuche mir dann in meinen grantigen Phasen, weil die hatte ich auf jeden Fall auch schon ein paar Mal, mir zu denken, ja komm, es bringt eh nichts, sich drüber aufzuregen. Aber gestern Abend sind wir vom Essen heimgefahren und es hat so dicke Flocken geschneit und dann auch wieder dieses zurück in die lange Zeit, weißt du, das sind ja jetzt diese ganzen Kleinigkeiten. Man muss wieder zurück von einer kurzen Hose, zurück in die lange Hose und aber dann denke ich mir halt, ja gut, es ist jetzt, wie es ist. Es bringt jetzt nichts, sich drüber aufzuregen und das versuche ich jetzt so ein bisschen als, Mantra zu benutzen, ja, um irgendwie jetzt einigermaßen über diese nervige Zwischenphase zu gehen, weil man muss ja auch sagen, man kennt das ja ein bisschen vom April, der jetzt dann ansteht, so dieses Wechselhafte. Und ich habe es schon angeteasert, ich glaube ja jetzt so auch über Ostern und so sieht es ja ganz gut aus und dann erwartet uns nur noch Sonnenschein und milde Temperaturen, von daher, das ist jetzt das letzte Aufbäumen, Ida, habe ich im Gefühl. Und dann
ja, ich glaube, da hast du recht. Und dann, wenn die Folge rauskommt, wird es allmählich schöner, aber ich glaube halt, der Schnee wird sich echt hier noch richtig gut drin halten. Ich glaube, wird viel länger sein als die letzten 2 Jahre. Und das ärgert mich. Jeder, der ganz schief fährt und den Schnee liebt, freut sich. Und ich sitze hier und denke, oh, ich habe genug. Ich will einfach nur schneefreie Trails.
Aber immerhin, man muss ja auch dazu sagen, zumindest hast du dieses kleine, wie hast du es genannt, Paincave bei dir daheim. Weißt du, dass du jetzt nicht auch noch jedes Mal irgendwie mit dem Auto zu einem Fitnessstudio oder sonst was fahren musst.
Eben. Wie Schnee ist. Das ist halt echt, das nervt mich irgendwie halt auch, dass ich halt so, also klar, hier oben muss man dann mit anderen Bedingungen wohnen, wenn man nicht runterfahren kann. Also man muss einfach seinen Tagesplan oder seine Termine daran adaptieren. Das ist gar nicht so mein Problem, aber ich habe das Gefühl, dass das von außen, dass da niemand Verständnis für hat. Und das finde ich viel schwieriger, weil ich glaube, wenn man unten in der Stadt ist, kann man sich schwer vorstellen, dass man irgendwo festsitzen kann. Jetzt im April, in der ersten Aprilwoche noch, aber ja, da hast du schon recht. Ich meine, ich glaube, morgen müsste ich für Physio und für Krafttraining runter. Mal schauen, ob das klappt.
Wie machst du es mit Einkaufen?
Ja, eigentlich habe ich eine riesige Vorratskammer. Und es geht schon, also meistens nachmittags kann man dann aktuell schon runter. Das ist ja nicht mehr ganz so kalt, es sind so um die 0 Grad. Aber halt vormittags und abends, wenn es wieder anfängt zu schneien, ist da absolut kein Runterkommen. Und das ist schon schwierig für Termine.
Na, okay. Naja, aber Ida, wenn wir jetzt schon das Stichwort Termine haben, weil in der letzten Folge hast du noch gemeint, du hast nicht so Lust auf die kommende Woche, es wird stressig mit viel Training und so, hast du das dann alles hingekriegt? Hat das alles zumindest gut geklappt?
Ja, ich habe sie sehr gut überstanden. Ich war sehr zufrieden mit dem Training. Ich hatte auch echt dann gute Trainingseinheiten an der Nordkette, das hat schon Spaß gemacht. Das sind halt echt gefühlt 10 Grad wärmer. Aber jetzt im Augenblick schneit es da natürlich auch. Und nee, es hat alles gut gepasst. Ich war jetzt die letzten 2 Tage in Südtirol, habe meine Familie gesehen, das war auch schön. Und jetzt diese Woche ist es etwas entspannter. Und wie ist es bei dir?
Gut, also bei mir, ich bin gut aus Italien zurückgekommen. Ich hatte tatsächlich eine sehr lange Rückfahrt. Ich bin bis auf tanken komplett durchgefahren tatsächlich, weil ich dann irgendwie einfach heim wollte und das ging auch erstaunlich gut und seitdem, also ich bin jetzt auch wieder komplett normal im Training drin. Ich muss aber sagen, ich war die ersten paar Tage nach Italien ziemlich groggy. Ich glaube, da kam dann diese Autofahrt zusammen, wahrscheinlich auch ein paar schlechte Nächte. Ich habe jetzt echt ein paar Mal nicht so gut geschlafen und irgendwie, ja, so ein paar Sachen, die so ein bisschen im Hinterkopf waren. Deswegen war ich jetzt so ein bisschen, wie sage ich denn, so innen drin so aufgeregt die ganze Zeit ohne wirklichen Grund, aber einfach so ein bisschen rastlos war ich. Aber das hat sich jetzt auch wieder ein bisschen gelegt, aber mir geht's gut, ich bin daheim, ich genieße es auch gerade wieder daheim zu sein. Ich bin einfach gerade sehr gern daheim, merke ich. Also ich muss auch sagen, die Jahresplanung geht jetzt bei mir voran. Ich habe jetzt auch meine Reise nach Amerika komplett geplant und gebucht, das wird auch echt cool und bin ein bisschen länger dort, also jetzt insgesamt 3 Wochen dann und bin da schon jetzt echt, freue mich drauf und so. Deswegen, also es kommen jetzt ein paar coole Sachen auf mich zu, aber jetzt gerade bin ich, also vor allem, wenn ich dann so dran denke, was da noch so alles kommt, bin ich jetzt umso mehr noch so ein bisschen so, ja, einfach mal daheim sein und alles, was man so hat, genießen. Deswegen bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr happy. Ja, alles in Ordnung hier.
Ja, das Erste, wo es dann hingeht, ist Transvulkania wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich bin jetzt, für ein Rennen ist Transvulkania. Ich bin im Mitte April auf Mallorca zwischenzeitlich noch kurz, aber ansonsten ist jetzt das nächste oder das erste große, wenn man so will, wo ich ein bisschen länger unterwegs bin, Palma, genau.
Ja, Mallorca wird sicher auch schönes Wetter. Da ist auf jeden Fall kein Schnee, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Also wir wollen gleich mal auf Holz klopfen. Man weiß ja nie heutzutage, was so alles noch, was das Wetter so vorhat. Aber ich hoffe jetzt auch mal ganz stark, dass da kein Schnee dann sein wird. Ja, aber bis dahin bin ich wirklich noch so ein bisschen schön eingenistet im Daheimsein, würde ich sagen. Ja.
Wir müssen noch was ganz Wichtiges mit in diese Folge nehmen, weil wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen. Du weißt, du hast die UTMB-Quali abgehakt. Also das ist weg für dich für diese Saison. Das müssen wir doch den Hörern und Hörerinnen mitteilen.
Ja, das Gute ist ja, dass du mir das erzählt hast. Also ich habe es noch gar nicht gewusst. Da hast du mir eine Sprachnachricht geschickt, das war sehr süß. Und dann habe ich selber auch mal nachgeschaut. Ja, also es war wirklich, ich habe so eine gute Punktzahl bekommen wie für Canyons letztes Jahr beispielsweise. Ich verstehe irgendwie den Index nach wie vor nicht so ganz. Aber gut.
Egal, nicht hinterfragen, einfach freuen.
Einfach annehmen. Nee, ich freue mich natürlich sehr. Also das Ding ist abgehakt. Ich habe schon meine offizielle Einladung per Mail bekommen, dass ich 27 die OCC-Quali habe. Das ist sehr cool und alles gut gegangen diesbezüglich. Es hat mich schon sehr gefreut, weil ich habe es auch schon zu dir gesagt, ich habe kein weiteres UTMB-Rennen dieses Jahr geplant und jetzt muss ich das auch nicht alternativ machen. Deswegen ist das sehr schön. Ja.
Einfach eine Macherin. Vielleicht ist das der richtige Weg. Es gibt nur diesen einen Weg und der muss klappen.
Der muss klappen. Hast du denn, wenn wir jetzt schon von einem Weg reden, hast du einen zweiten Weg oder gibt's?
Es gibt immer noch kein Update und das nervt mich selbst so sehr, weil halt so viel dran hängt und es auch irgendwie jeder wissen muss, der so involviert ist und will und es stresst mich selber so sehr und ich kann das nicht haben, wenn man so in der Luft hängt oder zwischen den Stühlen hängt. Egal wo man hängt, es ist echt nervig und ja, wer weiß, hoffen wir weiter, dass es nächste Woche ein Update gibt.
Bist du, merkst du das auch mental beim Training, dass du gerade quasi so ein bisschen zwischendrin hängst und jetzt aktuell nicht so richtig auf ein nahestehendes Ziel hintrainierst? Merkst du das mental?
Nee, also der Trainingsplan ist konkret auf mein Wunschrennen ausgerichtet und deswegen ist es nicht so, dass ich ziellos trainiere, aber trotzdem nervt es mich einfach unterbewusst sehr. Ich will es einfach wissen, ich will fix planen können. Ich will nicht, dass mehrere Leute dranhängen und darauf warten und es nervt mich einfach insgesamt, weil ich irgendwie nichts konkret zusagen kann und das finde ich voll unbefriedigend und irgendwie ich selber kann das immer nicht so gut haben, wenn man sich nicht an Sachen setzt und die zu Ende macht oder anderen Rückmeldungen gibt und dann die Person zu sein, die das gerade für andere ist, weil ich selber auf Rückmeldung warte, das stört mich richtig doll.
Naja, gut, aber in dem Fall sind ja auch so ein bisschen die Hände gebunden, das muss man ja auch dazu sagen, aber ich kann es total verstehen, also ich würde da sehr ähnlich fühlen und ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass du bald ein bisschen mehr Klarheit hast.
Ja. Wir werden es auf jeden Fall hier im Podcast dann hören. Aber dann steigen wir doch mal in unsere Rubriken ein. Hast du einen Laufsong für uns mitgebracht?
Der Laufsong der Woche.
Natürlich. Und ich reiche jetzt noch ein bisschen was nach, muss ich dazu sagen, weil ich habe in der Folge, bevor ich nach Italien gefahren bin, gesagt, eigentlich wollte ich einen italienischen Song mitbringen. Und den habe ich jetzt irgendwie die ganze Zeit vergessen. Und der ist aber, ja, jetzt wirklich fester Bestandteil meiner aktuellen Playlist. Ich höre den sehr, sehr viel rauf und runter. Deswegen muss er noch drauf. Und zwar Sara Perché Ti Amo. Ich weiß nicht, wie der Interpret heißt. Ricky e Poveri oder so. Aber Mann, was ein Klassiker. Also ja, ich glaube, den kennen ganz viele. Aber der macht wirklich gute Laune. Der war sogar in meiner Wettkampf-Playlist drin. Und deswegen muss er natürlich auch auf unsere Playlist. Ja,
Ja, ich bin Enttäuschung. Ich habe wieder keinen dabei. Also ich muss sogar sagen, ich habe die letzten 2 Tage meine Kopfhörer beim Laufen vergessen und nicht mal Musik hören können.
Oh
und
es waren
irgendwie lange Läufe. Und jetzt heute auf dem Laufband habe ich halt ehrlicherweise immer nur auf dem Tablet was geschaut und keine Musik gehört. Deswegen bin ich heute, ja, ich bin einfach verlässlich eben keinen Song mitbringen.
Naja gut, jetzt muss man ja auch dazu sagen, auch das haben wir schon ein paar Mal gesagt, es ist für mich der Song, der immer klar auf der Liste steht. Für mich, für dich ist es meist ein Training der Woche oder zumindest verlässlicher als bei mir. Und da du da ja eins dabei hast, würde ich sagen, wir haben uns doch wunderbar nicht abgesprochen. Aber dann würde ich sagen, verrate uns doch mal dein Training der Woche, Ida.
Das Training der Woche.
Mein Training der Woche ist jetzt auch schon über eine Woche her, glaube ich, ja. Aber ich finde, es zählt trotzdem noch rein. Es war letzten Montag, da habe ich an der Seegrube Downhill-Training machen müssen. Und dafür musste ich 3-mal diesen Seilbahnsteig unter der Seegrube hochlaufen und wieder runterlaufen. Und der Fokus war halt vor allem auf dem schnellen Runterlaufen, um möglichst in steilem, rutschigem Gelände ja Impact auf die Beine zu haben. Und also ein Weg hat so ungefähr 1000 Höhenmeter. Also es ging darum, diese 3000 Höhenmeter zu haben und davon halt 3x1000 am Stück. Und ich muss sagen, es war während des Trainings leichter als gedacht. Also ich habe währenddessen gedacht, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Vor allem das Hochlaufen. Also ich habe Stöcke mitgehabt. Ich bin auch viel gehiked, einfach weil es ja sehr, sehr steil ist. Und also es sind ja sowas wie 3,5 Kilometer mit 1000 Höhenmeter. Sind halt einfach wie 3x Verticals hochgehen oder hochlaufen. Und das hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Das Downhill-Laufen habe ich schon wirklich gar nicht enjoyed. Also ich habe es schon sehr gehasst. Aber es hat sich währenddessen auch ganz gut angefühlt. Ich hatte danach so Muskelkater. Also es hat schon genau seinen Zweck erfüllt. Ich hatte genau diesen Muskelkater, den ich nach den langen Rennen, wenn ich so 5, 6, 7.000 Meter Downhill habe, auch habe. Also ich meine, ich hatte jetzt nicht 5, 6 oder 7.000 Meter Downhill, aber der Zweck des Trainings war, dass man halt mit diesen 3.000 Meter Downhill so ein bisschen diese Vorbelastung in die Oberschenkel bekommt. Und das habe ich echt gut gespürt. Also 2 Tage lang ist es mir schwer gefallen, das nicht zu spüren bei jedem Schritt. Und daher ist es mein Training der Woche.
Aber das ist eine coole Einheit, finde ich tatsächlich. Ist das nicht dann fast schon so eine Befriedigung, wenn man den Muskelkater bekommt? Ist das nicht so ein, okay, ja, die Arbeit quasi gemacht, so ein bisschen? So stelle ich es mir vor.
Ja, das hat mich schon auch zum Teil genervt, weil ich natürlich noch andere qualitative Einheiten eigentlich die Woche hatte und da hatte ich das Gefühl, es hemmt mich ein bisschen. Also während des Laufens habe ich es nicht so genießen können, dass es wie eine Belohnung ist, aber danach am nächsten Morgen, also direkt am nächsten Morgen, habe ich schon gedacht, ja, Zweck erfüllt, die Trainingseinheit war gut und mein Trainer war auch zufrieden. Also es war schon eine gute Einheit und ich war auch insgesamt recht flott beim Hoch- und Runterlaufen. Aber es war schon auch sehr anstrengend. Also ich war danach richtig gut durch. Ich weiß, es liegt auch zum Teil so ein bisschen an dieser Wetterumstellung, dass man halt so bis 1800 hatte ich das Gefühl, oder bis 1700 war es relativ warm und ich war fast zu warm angezogen, obwohl ich eine Shorts an hatte. Und darüber war es dann aber so eisig und so windig und es hat dann auch angefangen zu schneien, dass ich da immer so richtig viel Kraft in mich aufwärmen verschwendet habe. Und das hat mir so viel Kraft gekostet, einfach diese Wetterumstellung von heiß, kalt, dann den Körper immer runterkühlen oder aufwärmen. Da war ich danach echt fertig. Also ich hätte direkt schlafen gehen können.
Werbung.
Ach Kimi, dieses Jahr kann man wirklich sagen, der April, der macht, was er will. Denn so ein wirklicher Frühlingsanfang will sich aktuell zumindest bei mir hier oben noch nicht bemerkbar machen. Es schneit und schneit seit Tagen durch und was soll ich sagen? Allmählich reicht es mir mit Schnee und Kälte. Ich will einfach Frühling.
Ja, du sagst es, Ida, der Winter fühlt sich allmählich ganz schön zäh an. Aber, Leute, nicht verzagen, Koro fragen. Gutes Essen ist einfach immer ein Grund für gute Laune. Und wenn wir schon noch ein bisschen auf milde Temperaturen warten müssen, würde ich sagen, wir lassen doch einfach die Sonne aus unseren Vorratsschränken scheinen.
Vorräte ist ein gutes Stichwort. Wie sieht es denn an deiner Erdnussmus-Front aus? Wir wissen ja alle, das ist dein absolutes Koro-Lieblingsprodukt. Hast du noch ein paar Gläser oder muss wieder Nachschub her? Wie sieht's da aus?
Ja, es muss auf jeden Fall wieder Nachschub her. Es wird allmählich eng, da hast du recht. Aber das liegt vor allem daran, dass ich zurzeit neue Sachen ausprobiere, weil normalerweise ist mein gesalzenes Erdnussmus immer so der Feinschliff für meine Müslis oder, ich habe es ja schon mal erzählt, als Pre-Training-Snack, Bananenscheibe mit Erdnussmus drauf. Aber ich habe jetzt auch ab und zu gebacken und das Erdnussmus dafür verwendet, beispielsweise für leckere Erdnussmuskekse. Es ist eben ein klassischer Allrounder.
Das klingt echt ganz gut. Ja, wenn es in die Mousse-Richtung geht, dann ist mein Favorit immer noch, eigentlich glaube ich seit dem ersten Mal probieren, die Kokosmandelcreme. Und aber auch das weiße Mandelmus, das ist mir jetzt so, ja, seit den Wintermonaten richtig ans Herz gewachsen. Es eignet sich auch beides perfekt für einen Osterbrunch oder auch einfach als süßer Tipp für so ein paar Obststückchen zum Snacken zwischendurch.
Welcher Mousse-Fraktion ihr auch immer angehört, mit unserem Code HMKM spart ihr 5% auf euren Einkauf auf koro.com und könnt euch damit mal ein bisschen durchprobieren.
Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, also es war auf jeden Fall anstrengend, aber trotzdem war ich ganz zufrieden auch damit, wie die Verpflegung geklappt hat. Also ich habe auch mehr gegessen, vor allem Gels, als geplant. Das passiert mir eigentlich nie. Aber ja, vielleicht habe ich mich auch deshalb während der Einheit eigentlich ganz gut gefühlt.
Also das muss ich ja eh sagen. Ich weiß, das ist eine sehr späte Erkenntnis, die ich hatte, aber ich nehme jetzt auch echt bei eigentlich fast jeder Einheit, ich hatte heute auch Intervalle und so, und das ist jetzt irgendwie völlig normal geworden, fast schon etwas, was nicht mehr nicht mitgenommen werden kann, Verpflegung mitzunehmen und zu nehmen. Das ist echt krass. Also das hatte ich so davor noch nie, dass ich das wirklich so gerne auch gemacht habe, weil einfach der Unterschied so merklich ist. Also von der Energie her und von allem und wie man es umsetzen kann. Das ist schon irre. Also da, ja, bin ich schon ganz froh drum. Also ich muss sagen, letzte Woche nicht ganz so arg. Gut, letzte Woche hatte ich auch jetzt so nach dem Wettkampf jetzt nicht so viele oder eigentlich gar keine Intervalle etc. Nur so Steigerungen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber da war auch mein Magen echt ätzend mit der Periode und so weiter und so fort. Aber ich merke einfach, dass mir das einfach echt so eine andere Art von Energie bereitstellt, was ja klar ist. Also diese Erkenntnis habe ich wirklich sehr spät, aber nichtsdestotrotz ist sie da. Und ja, deswegen kann ich das gut verstehen.
Ja, ich bin auch erst dazu gekommen durchs Ultralaufen und auch erst nach so 2 Jahren. Also ich glaube, da bin ich auch kein Vorbild und ich muss sagen, ich weiß, dass das auch noch so viel verbesserungswürdig ist, aber diese kleinen Schritte, wenn man dann selber merkt, oh, das bringt mir richtig was und oh, ich kann das gut drin behalten, das ist schon unheimlich viel wert. Und dann, wenn man weiter dran feilt, wird das irgendwann richtig gut, glaube ich.
Wie ist denn deine Downhill-Liebe jetzt inzwischen so? Weil, ich meine, du bist jetzt auch in der Zeit auf den Inseln und so weiter ja auch viel Downhill gelaufen und so und hast es jetzt ja wirklich zumindest, hattest du letztens ja auch von einer Einheit erzählt, wo du, glaube ich, 2000 Höhenmeter runtergelaufen bist und so im Training. Ist dein Gefühl jetzt für den Downhill schon ein anderes? Läufst du jetzt lieber Downhill, würdest du sagen?
Also ich spüre auf jeden Fall den Unterschied jetzt im Laufe der Zeit von halt durch auf den Kanaren trainieren, auf Trails laufen können. Und jetzt da in der Nordkette konnte ich auch dann auf Trails laufen und in rutschigerem Gelände, weil es ja da unterhalb vom Vertical auch recht viel so Kies und Wurzelzeug ist. Und etwas gerölliger, als wenn man jetzt auf dem Forstweg läuft. da merke ich schon, dass es deutlich, also dass ich im Training einfach deutlich besser bin als jetzt im November, Dezember, wo ich halt vorwiegend auf dem Laufband und auf der Straße und auf Forstwegen nur laufen konnte. Aber insgesamt gesehen, jetzt nicht auf die Monate, ich werde Downhill nie lieben. Es wird nie so weit kommen, dass ich sage, oh yes, Downhill. Sondern es wird immer so sein, dass ich einfach mich freue, wenn es hochgeht oder wenn es flach ist. Aber wenn es um Downhill geht, werde ich nie denken, cool.
Ja, ich finde das interessant, weil ich finde so, also bei mir kommt es jetzt auch so ein bisschen so ein Downhill-Block muss sein für Transvulkania. Alles andere wäre irgendwie ein bisschen blöd. Und
Ja, da ist am Ende immer so ein langer Downhill, ne? Den man irgendwie sehen kann, glaube ich, vom Zielbereich, oder?
Naja, das ist ja nur das Ende. Also es ist ja wirklich ein, es geht 1,8, glaube ich, hoch in dem Rennen und 3 runter oder so.
Boah,
also
das ist echt weil wir viel mehr Downhill.
Ja. Und der Downhill ist auch echt nicht ohne. Also der macht richtig Spaß. Das habe ich, glaube ich, in unserem Rennbericht nach Transvulkania, wo ich gelaufen bin, auch gesagt. Dieser Downhill macht so Spaß, wenn man ihn gut laufen kann. Und damals hatte ich ja meinen blöden Magen und deswegen will ich jetzt nicht dieses Jahr irgendwie da mit unvorbereiteten Beinen dastehen, weil da muss man wirklich einfach ein bisschen Downhill-Härte haben. Weil dieses letzte Stück, was du meintest, runter nach Tassacorte, das ist ja dieser Zickzack, den man beim Vertical hochläuft etc., und dieses Stück ist richtig cool. Also da kannst du dann auch, das ist zwar auch noch anspruchsvoll, da muss man sich schon auch noch konzentrieren, aber da siehst du dann das Ziel und keine Ahnung, aber du läufst halt von oben vom, Roque de los Muchachos, glaube ich, oder so ist der höchste Punkt. Von dort läufst du nur noch runter die ganze Zeit und das muss ich auf jeden Fall, also ich kann sagen, bisher sind meine Downhill-Kilometer echt noch rar. Also es ist noch nicht so viel passiert diesbezüglich, deswegen auch unter anderem Mallorca.
Ja, da kann man auch schön technisch trainieren, das ist schon gut.
Genau.
Und es ist ja auch noch Zeit bis zum Transvulkan, ja. Aber was du gerade angesprochen hast, also dass man das Ziel dann sieht, ich liebe das Gefühl. Also jetzt unabhängig von Downhill oder Uphill, aber meistens ist es schon, dass man dann nur noch runterläuft, wenn man irgendwie den Zielort schon hören kann oder sehen kann. Das Gefühl mag ich so sehr, selbst wenn es noch 10 Kilometer sind. Und ich verbinde das irgendwie auch immer mit dem Transalpine Run oder mit den Four Trails, wenn man so bei diesen Etappenläufen halt von einem Ort in den nächsten über die Bergkette läuft, dann sieht man ja oder hört man recht früh schon den Zielort. Und es gibt mir immer so ein gutes Gefühl. Das ist so einer meiner Favoritenmomente im Rennen, egal wie schlecht es mir geht, wenn ich weiß, oh, man kann das Ziel schon sehen oder hören, es ist nicht mehr weit.
Ja, wobei in dem Fall weiß ich noch ganz genau 2024, da war ich ja ganz knapp nur noch Dritte. Und dann bin ich gerade diesen Zickzack runter und habe mir gedacht, wow, Gott sei Dank bin ich da, weil das so eine Tortur war. Und auf einmal schreit mir jemand aus unserem Team entgegen, Kimi, du musst Gas geben, du wirst gleich überholt. Und dann war einfach die Vierte knapp hinter mir. Und dann war das einfach noch so ein, und ich war noch nicht ganz unten, also ich musste schon noch ein paar queren darunter. Und dann musste ich ernsthaft nochmal das Ziel sprinten. Wirklich. Und ich dachte, nee, das gibt's doch nicht. Also die hat mich da echt dann noch bis auf die fast noch eingeholt. Und dann musste ich da ja meinen Genussblick aufs Ziel wieder ein bisschen zurücknehmen und erstmal nochmal richtig racen. Das weiß ich noch. Aber eigentlich bin ich da auch wirklich so, wenn man dann weiß, okay, jetzt ist der Zielbogen irgendwie einfach greifbar und der Großteil ist rum und man darf sich da jetzt noch irgendwie belohnen für diese letzten Meter oder die letzten Kilometer. Das ist schon irgendwie, mag ich auch super gern, das Gefühl, auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich freue mich auf das Gefühl. Irgendwie, ich möchte halt unbedingt Rennen laufen. Das merke ich gerade, wenn wir uns unterhalten, so extrem. Ich möchte jetzt endlich loslaufen dürfen.
Aber ja.
Lange kann es ja nicht mehr dauern. Also es hilft ja nicht, sich da jetzt reinzusteigern. Machen wir lieber weiter mit den Community-Fragen.
Die Community-Frage.
Und ich stelle dir jetzt mal die erste. Die kommt heute vom Erik. Und Erik fragt, könnt ihr davon berichten, wie ihr mit Stöcken trainiert?
Ja, Erik, wo fange ich an? Vielleicht bei der Antwort, dass ich noch nicht so viel mit Stöcken trainiert habe. Also letztens
aber grundsätzlich tatsächlich warst du von uns beiden auf jeden Fall die, die zuerst mit Stöcken gelaufen ist. Ich weiß, du bist immer schon Rennen mit Stöcken gelaufen, da hatte ich noch nicht mal welche.
Ja, also ich bin ja auch zum Beispiel schon beim OCC auch schon mit Stöcken am Start gewesen und so weiter. Also ich bin schon ein paar Rennen auch schon mit Stöcken gelaufen, aber jetzt in letzter Zeit und auch ins letzte Jahr rein, ich bin letztes Jahr nicht einmal mit Stöcken gelaufen Und das letzte Mal, wo ich Stöcke in der Hand hatte, war jetzt letztens beim Langlaufen und that's it. Das muss man schon auch dazu sagen. Und der Guy hat es letztens jetzt auch angesprochen, auch gesagt, also er fände es irgendwie ganz gut, wenn das jetzt mal wieder ein bisschen mehr Einzug erhält in unsere Trainingsplanung. Habe ich auch eher semi-begeistert reagiert, aber ja. An sich muss ich sagen, finde ich eigentlich, das Training mit Stöcken kann auf jeden Fall Spaß machen. Es muss auf jeden Fall mit rein, weil einfach mit den Stöcken irgendwie an den Start von einem Rennen gehen, halte ich zumindest für nicht so klug. Also klar, Stöcke mitnehmen ist auf jeden Fall klug. Und ich würde auch sagen, das macht, je länger die Distanz wird, auch in dem Sinne Sinn, weil man ja die Beine schonen kann, wenn man die Stöcke einsetzt und einigermaßen gut einsetzen kann. Natürlich auch bei steilen Rennen und so weiter. Aber so bei Laufbahnrennen wie jetzt Chianti zum Beispiel, da sehe ich für Stöcke einfach nicht so den Sinn der Sache. Aber ja.
Nein, man muss schon sagen, bei deinen Strecken und auch jetzt so die Höhenmeter, die Strecken dann letztes Jahr hatten und so, dann läufst du ja viel mehr, als dass du die Stöcke gebrauchen könntest. Also da wäre es ja nur ein Zusatzgewicht, wenn du die jetzt auch noch mitgeschleppt hättest.
Also ich glaube, beim Corsa-Marsch letztes Jahr zum Beispiel, das wäre auf jeden Fall ein Rennen gewesen. Das hatte ja viele Höhenmeter. Da hätte man die Stöcke schon mitnehmen können. Ich glaube, da weiß ich noch, da im Startbereich war ich auch bei weitem die Einzige, die keine Stöcke dabei hatte. Also da hat der Benny Bublak auch zu mir gesagt, hey, läufst du ohne Stöcke, Kimi? Und ich habe auch da gesagt, ja, also ich bin nicht gut gerade im Stockeinsatz. Von daher hätte es keinen Sinn gemacht. Aber wie zum Beispiel 2024, wie gesagt, wann war das jetzt? Das war doch, nee, 2023 hatte ich Stöcke dabei beim OCC. Gott, meine OCC-Vergangenheit geht schon echt weit zurück. Also auf jeden Fall 2023 hatte ich Stöcke dabei. Und das war auch das Jahr, wo ich in Chamonix gewohnt habe beim OCC. Und da habe ich tatsächlich ganz, ganz viel mit Stöcken trainiert. Da habe ich eben auch einfach in Chamonix gewohnt. Sprich, da kannst du auch einfach besser mit Stöcken laufen und trainieren, wenn du halt einen Berg hast. Also hier auf den Isar-Trails ist jetzt auch mit Stöcken eher nicht so. Dafür muss ich schon in die Berge fahren. Und da habe ich wirklich nicht mal nur diesen Stockeinsatz geübt und dieses, okay, welche Stocktechnik mache ich und wie marschiere ich überhaupt mit Stöcken, bevor ich überhaupt ans Laufen gedacht habe. Das habe ich mir alles dann so ein bisschen auch viel Tipps vom Guy geholt, weil der ist ja auch Skilanglauftrainer, dementsprechend hat er eine 1A-Stocktechnik. Aber was ich auch ganz viel geübt habe, war so Sachen wie Stöcke aus dem Köcher holen, ausfalten, wieder einfalten, wieder in den Köcher rein und wieder rausholen und so. Also das habe ich bestimmt, weiß ich nicht, wie oft hintereinander geübt, einfach, dass ich das schon mal richtig flüssig machen kann. Weil im Rennen, wenn du halt irgendwo auf technischem Gelände läufst oder auch auf relativ anspruchsvollen Trails, du brauchst deine Augen auf den Trails und deinen Kopf auch. Das heißt, dieses ganze Stockprozedere muss eigentlich automatisch laufen. Und das muss man einfach trainieren. Sprich, ich habe da wirklich dann, ich bin für längere Läufe in den Berg reingegangen und habe dann wirklich dauernd hintereinander dieses Stockprozedere, was ich gerade gesagt habe, wiederholt, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann eben auch so verschiedene Stocktechniken. Ich weiß gerade nicht, wie man das sagt, also quasi Doppelstock oder eben nacheinander den Stockeinsatz und einfach so ein bisschen reingefühlt, was sich gut anfühlt, wann man was macht und wirklich einfach das regelmäßig eingesetzt im Training, bis ich das Gefühl hatte, mir helfen die Stöcke im Wettkampf wirklich weiter. Und das war dann am Ende ja auch so beim OCC. Also ich habe wirklich, wenn ich die Stöcke da nicht gehabt hätte, da hatte ich ja auch so üble Krämpfe bei dem Rennen. Ich wäre die Berge nicht mehr hochgekommen, weil mir einfach meine Arme dann helfen konnten und den Beinen die Belastung ein bisschen abgenommen haben. Und deswegen ist beim Stock, finde ich zumindest, einfach dieses Reinfinden, die Bewegung erstmal auch ein bisschen verstehen, auch wirklich sich vielleicht jemanden suchen, der da auch Ahnung von hat, der einem auch helfen kann, wie man die Stöcke hält, wie weit vom Körper hält man sie weg, in welchem Winkel, welche Stocklänge braucht man überhaupt. Da hatte ich auch eine Zeit lang einfach eine falsche Länge. Das sind alles so Sachen, die helfen schon mal. Und dann einfach wirklich mit Stöcken üben, laufen, ob Köcher oder Schlaufen an der Hose, rausfinden, was für eine das beste System beim Transport von den Stöcken ist. Das waren so Sachen, wie ich da dran gegangen bin. Aber ja, wie machst du das oder wie hast du damit angefangen oder wie, ja, du bist ja auch aktuell mehr mit Stock unterwegs als ich, deswegen erzähl doch mal, wie machst du das?
Ja, also ich habe da bei meinem Training der Woche an der Seegrube das erste Mal die Stöcke für dieses Jahr mitgehabt, also nicht so wirklich mehr mit Stöcken im Training als du, okay. Ich glaube, ja, es liegt auch einfach daran, dass halt, ja, im Winter sehe ich das genauso wie du, wenn ich jetzt auf der Straße laufe oder auf dem Laufband, da nehme ich niemals die Stöcke mit. Auf dem Forstweg eigentlich auch nicht. Und auf Gran Canaria, da hätte ich sie dann mitnehmen sollen. Aber ich muss auch sagen, dass ich keine Lust drauf hatte. Und irgendwie, ich habe halt immer gedacht, irgendwann wird schon im Trainingsplan stehen. Ich muss die mitnehmen. Ich zögere das jetzt einfach hinaus. Und am Ende des Tages wäre ich Teneriffa gelaufen, ohne wirklich die Stöcke je dabei gehabt zu haben. Ich habe sie echt erst in der Woche auch am Rucksack befestigt wieder, den Köcher. Und ja, ich meine, ich bin niemand, der wirklich von den Stöcken in der Form profitiert, dass ich da so ein Turbo zünde. Also es gibt ja Läufer und Läuferinnen, wie zum Beispiel Rosanna. Wenn Rosanna die Stöcke rausholt und dann den Berg hochgeht, da kannst du nicht hinterherlaufen. Das ist Wahnsinn. Die macht halt richtig, richtig Zeit gut. Und so jemand bin ich nicht. Also wenn ich die Stöcke raushole, dann bin ich nicht unbedingt schneller, als wenn ich eh laufe. Es spart mir vielleicht Kraft und gerade hinten raus bei den Ultras, wenn man nicht mehr so viel Energie hat oder wenn ich Magenkrämpfe habe, dann hilft es mir echt viel. Aber es ist nicht so, dass ich sagen kann, yo, und jetzt geht's los, jetzt zündel ich da mit dem Motor. Das wäre schön und daran arbeite ich auch. Und wie du es gerade gesagt hast, das ist die Stocktechnik. Es ist, ja, wie, in welchem Winkel halte ich die Stöcke von meinem Körper, um möglichst viel Energie zu sparen und aber auch gleichzeitig wirklich so diesen Schub mitzunehmen. Und natürlich bietet sich dafür das Skibergsteigen an, das Langlaufen an. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, um das nicht nur beim Laufen zu praktizieren. Aber so ein richtiger Fan bin ich natürlich nicht. Ich laufe am liebsten halt einfach ohne. Und ich muss auch ehrlich zu meiner Schande gestehen, auch wenn ich Ultraläuferin bin, ich laufe am liebsten ohne Stöcke, ohne Rucksack, ohne Equipment, ohne alles, einfach nur laufen. Und das ist natürlich nicht gut und geht auch meistens nicht für viele Stunden und sowas. Aber wenn ich echt es mir frei auswählen könnte, wäre das ja meine liebste Herangehensweise, dass man am besten für Rennen gar nichts mitnehmen muss und alle 2 Stunden oder jede Stunde irgendwie eine Aidstation ist, wo man alles mitnehmen kann, was man braucht und nur die Flask in der Hand halten muss und weiterlaufen kann. Einfach, weil ich halt so am liebsten laufe. Aber das ist natürlich nicht effektiv und hat natürlich auch nichts mit der Realität zu tun.
Naja, also Moment, jetzt mal ganz kurz, weil du sagtest zu meiner Schande. Also ich glaube, da bist du nicht alleine mit. Also ich schließe mich direkt mal an. Klar, ich laufe jetzt keine Ultras, wenn man so will. Aber ich finde, es gibt nichts Schöneres. Ich habe das immer sofort im Kopf, dieses Bild von einem im Wind wehenden Shirt, was man anhat, weil man einfach am Oberkörper nichts hat, was einen so einengt. Und dieser Trailrunning-Rucksack mit Flasks und mit Equipment gefüllt ist für mich alles, aber keine Freiheit am Oberkörper. Das ist halt einfach dieses Ding, was man mitnimmt, weil es einfach Sicherheit bringt und weil man es mitnehmen sollte am Berg und bla bla, das wissen wir alle. Aber trotzdem ist auch für mich ein Laufen ohne Rucksack eine Bedeutung, eine Freiheitsbedeutung fast schon. Das ist so dieses, ich habe eben nichts, was mir da oben alles zuschnürt. Und deswegen kann ich das total verstehen. Also absolut.
Ja, und sonst ist es halt, wie du sagst, dass man am besten trainieren sollte, so oft wie möglich die Stöcke reinzumachen, rauszuholen. Und da muss ich aber auch sagen, wenn ich dann müde bin bei einem Ultra oder nach der langen Nacht morgens früh dann die Stöcke raushole, da geht das nicht mehr so schnell und geschmeidig. Und deswegen ist es dann ja umso besser, wenn man das im Training ein paar Mal geübt hat. Ich weiß, letztes Jahr beim Mont Ventoux gibt es auch so ein Video, ganz bevor ich oben am Peak war, habe ich die Stöcke weggesteckt und ich habe sie einfach nicht in den Köcher bekommen. Ich habe sie immer wieder daneben gesteckt und ich war in dem Moment halt zu K.O. und zu unkonzentriert und das ist natürlich nicht ideal. Deswegen, je öfter man das im Training macht, desto leichter ist es dann natürlich unter Anstrengung und Müdigkeit im Wettkampf. Das ist auf jeden Fall was man trainieren kann.
Bist du von Anfang an Köcher-Anhängerin gewesen oder hast du auch mal Schlaufen an der Hose ausprobiert?
Ja, immer Köcher, weil ich einfach, ich habe das Gefühl, bei Schlaufen rutscht es oft und wenn man es so eng macht, dass es nicht rutscht, dann ist es ja mit einem Gürtel oder so und das hasse ich im Rennen, das drückt mir auf den Magen oder auf den Unterbauch und dann kriege ich wieder Bauchschmerzen oder Probleme, deswegen, ja, ich kann einfach nicht gut mit Gürtel laufen und deshalb ist das nicht so wirklich eine Option. Ich habe das immer am Köcher und muss aber auch sagen, dass es mich da nicht wirklich stört. Also viele stört es ja auch oder auch dieses Klimpern. Aber da gewöhne ich mich immer relativ schnell dran.
Nee, ich muss sagen, also ich hatte es mal ganz zu Beginn in den Schlaufen. Das ging gar nicht, weil wie du richtig sagtest, die Hose rutscht halt dann die ganze Zeit. Und also wenn du das halt stundenlang auch hast, da hinten am unteren Rücken, da schabst du dir halt auch alles auf. Also zumindest war es bei mir so. Und ich finde, der Köcher hat auch irgendwie was Episches. Also ich mag das ja total gern, vor allem diesen Moment, wenn man die Stöcke aus dem Köcher zieht. Das hat ja was von einem Bogenspann. Es gibt von, also ich habe das beim OCC echt immer irgendwie, da hatte ich immer so den Moment von, okay, jetzt werde ich kurz zu Legolas oder so. Also ganz kurz spanne ich jetzt meinen Bogen. Das ist alles so eine mentale Geschichte, aber das hat mir dann immer so einen kleinen coolen Schubs gegeben. Ich fand das Gefühl immer ganz cool. Also ich mag Köcher irgendwie ganz gern. Ich finde, das ist auch so ein Bild von, ich weiß nicht, ich mag das, wenn man so einen Rucksack mit Köcher sieht, das ist für mich irgendwie, ich finde, das ist ein stimmiges Bild, muss ich sagen. Das sieht einfach cool aus.
Also du bist dann so der Wilhelm Tell, der jetzt der Konkurrenz mit den Stöcken die Äpfel vom Kopf schießt. Das ist wirklich eine gute Vorstellung.
Ja, der vielleicht optisch, aber wenn es darum, wenn es dann um das Können geht, dann nicht. Es ist auch so diese epische Musik bis zu dem Moment, wo mein erster Stockeinsatz kommt und dann ist es dahin. Aber aber ich fand das Gefühl immer ganz cool, diesen Stock da aus dem Köcher zu ziehen. Ja.
Ja, das ist sowas, was ich mich halt echt frage, ob sich das noch ändert, ob ich in ein paar Jahren so voll der Stock-Fan bin und denke, ja, super, und es gibt mir so einen Push und spart so viel.
Let's go.
Und ich werde nicht so schnell. Das, ich weiß es nicht. Also, ja. Ich arbeite auf jeden Fall daran, mehr mit Stöcken zu trainieren und sie im Rennen mir zum Vorteil zu machen.
Ist denn dieses, wie sage ich denn dazu, also dieses Shark System, was es von Legi jetzt zum Beispiel gibt, dieser Handschuh, den man dann ja trägt, also die Schlaufe.
Ja.
Ist die für dich ein, irgendwie so ein Sicherheitsgefühl, weil das finde ich zum Beispiel, das ist bei mir auch so, wenn ich diese Schlaufen anhabe, ich mag das irgendwie. Also die geben mir so eine Art von, weiß ich nicht, so ein bisschen zusätzlichen Schutz für die Hände oder keine Ahnung. Ich habe irgendwie, ich mag die irgendwie, aber ich hatte sie jetzt auch noch nie mehr als jetzt zum Beispiel die 6 Stunden irgendwas beim OCC an. Magst du die? Ist
das für dich willst du gerade fragen, wie riecht das da drunter nach 16 Stunden?
Sag doch mal. Was ist die Hautfarbe drunter? Ja.
Ja, Sven hat mal zu mir gesagt, das muss mein Ziel sein, so viel mit Stöcken trainieren und laufen, dass ich so richtig einen Sonnenabdruck auf der Hand von den Stöcken habe. Das hatte ich noch nie, kann ich sagen.
Okay.
Also ich finde die Handschlaufen eigentlich auch ganz gut. Ich muss auch sagen, ich weiß, dass die mir bei Istrien damals beim 100 Meilen da hatte ich sie ja 21 Stunden an, da haben sie mir so ein bisschen die Schmerzen gerettet mit der Fraktur auf der Hand, war ja das so, was so geholfen hat, dass die Hand nicht so angeschwollen ist. Und ich mag das schon, damit zu laufen. Ich mag das sogar auch, die im Training anzuhaben, wenn ich die Stöcke mal nicht raushole. Aber ich weiß nicht. Also für mich hat es halt immer so ein bisschen, ich komme mir dann so cool vor, als würde ich gerade das technische Terrain damit rocken, wie wenn man
bei
so einem Sky Race so die Handschuhe rausholen muss, weil es so technisch ist. So komme ich mir dann vor, aber es wird nicht dazu führen, dass ich die Stöcke mehr liebe. Ich meine, ich kann ja nicht nur mit den Handschuhen laufen und die Stöcke lassen. Das sieht komisch
aus. Also theoretisch könntest du schon natürlich. Aber wenn dir das ein gutes Gefühl gibt.
Ja, ich glaube, da muss ich noch weiter daran arbeiten, dass die Stöcke mir auch ein gutes Gefühl geben.
Ja, also Erik, du siehst schon, um auf deine Frage zurückzukommen, wir sind jetzt beide nicht die besten Ansprechpartnerinnen, noch nicht, wenn es um das Thema Stockeinsatz geht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir sind auf jeden Fall auch nicht ganz abgeneigt. Also ich zumindest weiß ja natürlich auch, dass Stöcke durchaus einen Vorteil bringen können. Und ich bin mir sicher, da geht es uns beiden so. Es ist nur einfach noch aktuell diese Schwelle hin zur Motivation beim Stockeinsatz, die mich aktuell noch nicht so hat. Aber
Ja, beim TDS hatte ich schon den einen oder anderen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin gut mit Stöcken geworden. Da habe ich immer mal wen überholt und auch gemerkt, dass ich da viel schneller vorangekommen bin, so im ganz steilen, wo alle mit Stöcken schnell hiken müssen. Das ist wahrscheinlich so der einzige Erfolgsmoment, den ich zu vermelden habe. Da habe ich das ein paar Mal gedacht. Aber abgesehen davon habe ich es noch nie gefeiert, mit Stöcken unterwegs zu sein. Aber das ist alles unausgeschöpftes Potenzial. Also wir müssen es positiv sehen. Das kann noch kommen.
Es gibt ja immer, das haben wir auch schon ein paar Mal hier gesagt, es ist immer gut, wenn es noch Schrauben zu drehen gibt.
Genau.
Deswegen, wir lassen das Stocktraining einfach so lange sein, bis wir keine anderen Schrauben mehr haben und dann kommt die.
Ja, gute Idee.
Ja, so. Mal weg von den Stöcken, eher hin zur Nacht. Wir haben noch eine andere Frage bekommen von Stefan. Ich habe jetzt die Frage ein bisschen länger ausformuliert. Und zwar, sollte man für einen Ultra, der nachts startet, sowas mal im Training simulieren. Also Stirnlampe und später starten auf jeden Fall, aber so richtig mal bis 3 oder 4 Uhr am Morgen laufen. Hilft das aus eurer Sicht oder müsste man das viel öfter machen, dass der Körper sich daran gewöhnt?
Ich würde sagen, also wenn man die Kapazitäten und Zeit und die Lust hat, das öfter zu machen, ist es perfekt. Also je öfter man das macht, desto besser wird man, desto mehr gewöhnt man sich dran, desto besser ist man da im Wettkampf. Aber ich muss auch sagen, in der Realität, also ich habe das vielleicht 2-mal gemacht. Und ich muss auch wirklich dazu sagen, dass es halt daran liegt, dass man einfach dann am nächsten Tag für nichts zu gebrauchen ist, man absolut nicht fähig ist, mit anderen Menschen zu leben oder andere Termine wahrzunehmen. Dann hatte ich auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es mir, wahrscheinlich aber auch, weil ich es zu selten gemacht habe, wirklich was für den Wettkampf gebracht hat, weil meine Problematiken des Magens, des Verdauens, des Essens in der Nacht, das habe ich nicht, wenn ich so nachts laufen gehe, weil natürlich ich gar nicht in der Wettkampfgeschwindigkeit und mit der Wettkampfaufregung, mit der Nervosität, dass gerade der Startschuss gefallen ist, unterwegs bin, sondern ich echt halt einfach nur für mich laufe und ich das da so gar nicht in der Form simulieren kann. Aber da hilft auch nicht irgendwie, dass ich einfach schneller laufe, das habe ich auch schon probiert. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es hilft, wenn man das so oft wie möglich macht. Und es ist sehr, sehr, ja, gut, wenn man sich wirklich da die Zeit nimmt und da Energie reinsteckt, sich dran zu gewöhnen, im Dunkeln schnell zu laufen, keine Angst zu haben, schneller zu werden, Verpflegung gut aufzunehmen und ja, einfach da stundenlang gut trainieren kann. Aber ich muss in der Realität sagen, dass ich es selber nicht so oft mache. Was denkst du dazu?
Also ich habe das selber noch nie gemacht, einfach weil ich es noch nicht machen musste. Meine Rennen sind tagsüber bisher und deswegen, was ich zum Beispiel schon mache, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wettkampf um, weiß ich nicht, 3 habe oder so, dann schaue ich schon, dass ich mal irgendwie eine Einheit dahin schiebe oder ein paar davon, dass ich halt irgendwie um die Uhrzeit, wo der Wettkampf stattfindet, wenn es nicht komplett, also wenn es wirklich komplett anders ist und ungewohnt ist, dass ich einfach
also
ein bisschen meinen...
15 Uhr am Nachmittag oder 3 Uhr.
Genau. Nee, um 15 Uhr nachmittags. Einfach so Zeiten, wo man normalerweise nicht startet oder läuft. Und dann so, weil so dieses berühmte Mittagsloch, so 1, 2 rum, das ist bei mir immer so, da hänge ich so drin. 3 geht dann schon wieder einigermaßen, da mache ich oft meine 2. Einheit am Tag, aber trotzdem ist es jetzt nicht so eine Zeit, wo ich mir denke, boah geil, okay, jetzt mache ich erstmal einen Wettkampf. Deswegen, wenn ich weiß, da fällt ein Wettkampf auf diese Uhrzeit, dann mache ich ein paar Einheiten einfach um diese Uhrzeit rum, auch mal was Schnelles, um irgendwie mich da ein bisschen hin zu gewöhnen. Und dann habe ich halt so ein bisschen gedacht, wenn ich das auch mache, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn mal irgendwie ein Rennen nachts startet, irgendwie dann mal eine Einheit oder mehrere, wenn es irgendwie geht, auch mal nachts zu starten, um diesen Rhythmus ein bisschen zu finden und sich da auch mal ein bisschen so ran zu gewöhnen. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das einfach komplett den Rhythmus eben zerhaut, was ja auf der einen Seite das Ziel ist, auf der anderen Seite natürlich den kompletten Tag danach oder die Tage danach, womöglich auch das Training danach komplett kaputt macht oder einfach auch verändert. Und deswegen muss man das schon dosieren sinnvoll. Noch dazu, wenn man halt irgendwie einen normalen Arbeitsalltag hat, ist das natürlich nochmal was anderes. Dann bleibt da wahrscheinlich nur das Wochenende für. Also das muss man dann natürlich schon irgendwie sinnvoll sich überlegen, inwiefern man das dann dosiert und inwiefern man das auch einfach eingehen möchte. Aber ich glaube schon so 1, 2 Mal, wie du es auch gesagt hast, macht es wahrscheinlich schon Sinn, weil sonst ist dieses Rennen einfach so ein out of the blue Ding, wo dann einfach so viel dranhängt. Deswegen, ich glaube, ich würde es schon, wenn es irgendwie reingeht, schon so 1, 2, 3 Mal ausprobieren.
Ja, aber gerade wenn wir jetzt sagen, wenn man im normalen Beruf ist und dann Wochenende hat, ich glaube, dass man sich damit auch keinen Gefallen tut, wenn man dann auf seinen Schlaf verzichtet, um trotzdem an einem normalen Familienalltag zum Beispiel teilzunehmen, dass man dann einfach nur ein Schlafdefizit mitschleppt, sich nicht richtig erholt, krank wird, sich verletzt. Ich glaube, wenn das dann auf der anderen Seite so das ist, was dem folgt, finde ich, glaube ich, nicht, dass es zwingend erforderlich ist, das vor einem Rennen mal zu machen. Ich glaube, also ich habe mir zumindest die letzten Jahre mal eingeredet, dass durch die Nachtrennen, die sich dann auch summieren übers Jahr, ich ja dann sozusagen das auch als Training habe. Also so ein Rennen, wenn ich dann das 3., 4., 5. Nachtrennen habe, dann habe ich natürlich die Erfahrung aus dem Jahr, aus den Rennen davor und das Gefühl, dass ich mich besser daran gewöhnt habe. Und ich glaube einfach, dass es man kann sich das damit zum Vorteil machen, wenn man das öfter macht, aber nicht wirklich zwingend erforderlich ist, um gut durch die Nacht zu kommen. Hm. Aber ja, ich weiß nicht, es ist natürlich immer gut, wenn man Sachen so oft wie möglich vorher trainieren kann. Ich finde, es ist total, total individuell, auch ob man die Nacht gerne mag oder nicht. Ich glaube, wenn man als Läufer sowieso gerne im Dunkeln läuft, und es gibt es viele, die richtig gerne nur im Dunkeln trainieren, dann ist es natürlich cool, wenn man das einrichten kann. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man sagt, ich laufe meinen ersten Ultra oder habe meinen ersten Nachtstart und konnte vorher noch nie in der Nacht trainieren. Das ist kein Weltuntergang. Das heißt nicht, dass deswegen irgendwie die Nacht nicht gut wird. Also genauso könnte es natürlich sein, dass man sonst wie oft nachts trainiert hat und dann trotzdem eine total beschissene Nacht hat, der Magen nicht passt. Also ich glaube, man darf sich da nicht zu sehr Gedanken drum machen.
Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, das mal zu sagen, weil am Ende steht man dann vielleicht wirklich da und denkt sich, boah, ich habe mir so viele Nächte um die Ohren geschlagen, das muss jetzt das einfach gut gehen, und dann ist es vielleicht nicht so. Das ist natürlich, also am Ende, das haben wir schon oft gesagt, das ist nicht nur individuell, es ist auch wirklich so eine Tagesfrage, und deswegen glaube ich, ist es wirklich, ich glaube, das Wichtigste bei so einem Rennen ist einfach wirklich, dass man da einigermaßen ausgeruht dasteht, dass man für sich eine Verpflegungsstrategie hat, dass man einfach auch Lust hat, dass man so grob weiß, was auf einen zukommt, und die Nacht, ja, ist dann natürlich vielleicht so ein bisschen so eine Überraschungstüte, aber ich glaube, auch so eine Nacht kann man einfach nicht von oben, von vorn bis hinten, ja, vorher planen. Die muss man dann so ein bisschen vielleicht auch mitnehmen.
Ich glaube, was für mich da am ehesten der Tipp wäre, also was für mich der größte Gamechanger war, seit ich angefangen habe mit Ultras und Nachtstarts und Nachtläufen, war die Erkenntnis, dass gutes Licht, was man wirklich hochstellt, Gold wert ist, weil man hat dann keine Angst, wo man hintritt, man kann weit schauen, man hat keine Orientierungsprobleme. Ich habe bei den ersten Rennen oft den Fehler gemacht, dass ich dachte, ich möchte nicht Akku tauschen müssen oder Lampe tauschen müssen, ich mache nur auf halber Strahlkraft, und durch diesen eingeschränkten Lichtkegel oder die eingeschränkte Sicht habe ich mich einfach nicht sicher gefühlt, bin viel langsamer gelaufen, als ich hätte laufen können, habe mich nicht gut gefühlt, habe mich dann immer geärgert, wenn mich wer überholt hat mit einem besseren Licht und ich gemerkt habe, okay, das liegt an meinem Licht, und trotzdem musste ich dann ganz oft den Akku tauschen oder die Lampe tauschen, und das hat sich jetzt echt, ich würde sagen 2024 bei der Zugspitze, da bin ich das erste Mal mit einem anderen Lampenmodell gelaufen und das erste Mal mit einer, wo ich echt auf voller Strahlkraft losgelaufen bin und mir gesagt habe, ja, es ist jetzt egal, bisher musste ich bei jedem Ultra nachts die Lampe tauschen, also kann ich es auch einfach mit voller Lampenstärke riskieren, und in der Nacht musste ich kein einziges Mal tauschen und hatte ein super Licht und habe gemerkt, was das für einen Unterschied macht. Also das war ehrlicherweise für mich viel, viel mehr ein Gamechanger, der mir Zeit gespart hat und Energie gespart hat und schlechte Gefühle gespart hat, als Nachttraining. Und seitdem habe ich auch deutlich weniger Nachttraining gemacht als vorher.
Mhm. Ja, schau, das sind Tipps, die sind Gold wert. Wirklich so Sachen, die man auch wirklich umsetzen kann. Zum Beispiel die Investition in eine gute, gute Lampe. Also das kann doch dann viel mehr wert sein. Also wie gesagt, ich habe da bisher wirklich wenig Erfahrung, aber ich kann schon auch sprechen aus 1, 2, 3 Rennen, die ich nachts, oder nicht nachts, aber in den frühen Morgenstunden gelaufen bin, wo es noch dunkel war. Ein guter Lichtkegel ist da das A und O. Also es gibt nichts Nervigeres oder auch Belastenderes, als wenn man losläuft und der eigene Lichtkegel ist sowas von minimal, dass man eigentlich mehr auf die anderen Lichtkegel angewiesen ist, als sein eigenes Ding zu machen. Deswegen, das lohnt sich auf jeden Fall, ja.
Und das habe ich am Anfang echt viel gemacht. Also es war echt erst der Moment, wo ich so damit abgeschlossen habe, weil ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich bei allen letzten Rennen, da war ja vorher Istrien und Innsbruck, überall musste ich ständig die Lampe wechseln. Ich glaube, in Innsbruck musste ich 3-mal den Akku wechseln. Mhm. Und trotzdem bin ich halt gar nicht mit voller Strahlkraft gelaufen, dass es jetzt einfach verschwendet ist, wenn ich nicht einfach mit voller Strahlkraft mal loslaufe. Mhm. Und es war dann echt einfach für mich vorher nie das passende Lampenmodell oder die passende Lampe dabei, und auf einmal ein völlig anderes Erlebnis. Und das nimmt einem wirklich viel Ängste, so Hemmungen, die man im Downhill vor allem hat oder in Streckenabschnitten, wo man dann mal ein bisschen alleine ist, wo man nicht sich sicher ist, bin ich hier auf dem richtigen Track, wo man zwar auf der Uhr sieht, okay, es müsste stimmen, aber ziemlich lange keine Markierung mehr kam. Ich habe das Gefühl, mit einer guten Lampe ist das viel, viel weniger geworden bei mir.
Mhm. Ja, voll gut. Das kann ich gut verstehen. Also Leute, kein Nachttraining mehr, aber kauft euch eine gute Lampe.
Genau.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, es ist natürlich gut, wenn man das Nachttraining macht, wenn man dafür die Zeit sich nimmt und so, aber ich will auf jeden Fall nicht sagen, dass es zwingend erforderlich ist. Ich glaube, man kann auch so eine gute Nacht haben in einem Rennen.
Aber ich glaube, das waren wahrscheinlich die besten Sachen heute, also oder die zwei Tipps jetzt halt, so dieses, hey, es muss kein Druck hinter einem Nachttraining sein, wenn man das möchte und so, dann natürlich, aber es muss nicht sein. Ich glaube, das ist ein super guter Tipp und das Thema Lampe auf jeden Fall auch. Von daher ist das doch bestimmt eine gute Antwort. Ja.
Sehr gut, dann haben wir doch unsere Community-Fragen gut beantwortet für diese Woche.
Würde ich aber auch sagen, auf jeden Fall.
Ja,
sehr schön.
Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, dass ihr uns jederzeit gerne eure Community-Fragen schicken könnt. Egal ob bei Instagram an unseren Kanal oder ja per Mail einfach in den Shownotes schauen, da steht die E-Mail drin. Wir sehen die Fragen, wir schreiben die auf und suchen uns jede Woche neue raus. Also wir freuen uns immer über neue Community-Fragen.
Und nicht nur das natürlich, sondern ganz generell freuen wir uns immer über eure Nachrichten.
Ja.
Nicht nur über Community-Fragen. Es ist immer wieder schön, ja, Nachrichten zu lesen, Feedback zu bekommen, zu hören, was euch der Podcast bedeutet und dass ihr uns gerne zuhört und so. Oder auch, ja, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, da freuen wir uns natürlich auch drüber.
Ja, so Laufgeschichten, Erfolgsgeschichten, wie man zum Laufen gekommen ist oder was so das erste Ziel ist oder was man schon geschafft hat. Das ist echt, ich lese das auch immer richtig gern. Und vielleicht ist es jetzt auch ein guter Punkt, um nochmal Werbung zu machen, dass ihr uns bewerten sollt. Und ihr könnt auch richtig gern kommentieren. Es gibt bei Spotify auf jeden Fall die Kommentarfunktion und ich glaube, bei unserem Podcast wird die richtig wenig genutzt. Ich glaube, weil wir das nie sagen, deswegen mache ich das jetzt hier an der Stelle. Also wir freuen uns, wenn ihr uns, ja, bewertet, kommentiert, Community-Fragen schickt, schreibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Austausch.
Diese Glocke drückt.
Ja, sehr gut, Kimi.
Ja, wobei man ja sagen muss, also das muss ich jetzt mal ehrlicherweise sagen, diese Kommentarfunktion unter Podcast, ich benutze die auch nie. Weil ich mir
aber ich schaue da bei anderen Podcasts immer rein.
Echt? Okay.
Da bin ich schon neugierig, ja.
Okay. Na gut, in diesem Sinne, fleißig kommentieren.
Ja. Genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
So ist es, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.
Bis dahin. Ciao.